Dieter, wir haben versagt. Das Reds-Universum haben wir nicht erobern können. Was machen wir bloß?
Olli, wir schaffen es nicht, das Reds-Universum zu erobern. Mit den Bieren sind Dennis und Nico viel zu stark.
Wir brauchen eine neue Idee, Dieter. Streng mal dein Köpfchen an.
Eine Idee. Ich hätte da eine Idee, Olli.
Eine Idee? Ja, raus damit!
Was hältst du davon, wenn wir auf das Reds-Universum verzichten und uns den Planet Eternia krallen?
Den Planet Eternia? Ja, der wird doch von He-Man verteidigt, das weißt du doch genau!
Nein, 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 Olli, du verstehst mich nicht. Ich meine den planeteternia.de. Der wird nur von Manuel verteidigt. Komm, lass uns mal zu Manuel gehen und dann rauben wir ihm seine Podcast-Energie und holen die ganzen Stammhörer zu uns zum Machtschädel.
Du meinst, wir sollen seine Biere rauben?
Ja, genau.
Was für eine Idee, du Teufel.
Dann steht er da ohne Biere. Komm, lass uns gleich gehen.
Leise, Dieter, leise. Weiße Schwänze, Rattenschwanz, leise, Dieter.
Du meinst Rattendreck, Olli?
Wo sind die Biere?
Da ist die Küche. Ich mach mal den Kühlschrank auf. Olli, da ist nichts. Wo sind Manuels Biere?
Ja, ich weiß es nicht.
Und wo sind seine Flaschen Wein?
Auch das weiß ich nicht.
Ja, was machen wir jetzt, Olli? Wie sollen wir ihm die Energie rauben? Olli, Manuel ist da.
Hey, was macht ihr denn da?
Manuel, wir werden deine Biere klauen und uns dein Planet Eternia unter den Nagel reißen.
Moment.
Wo sind deine Biere?
Moment, ich kenne euch Jungs, aber was ihr vorhabt, klappt nicht, weil ich habe keine Biere, ich trinke keinen Alkohol.
Freunde von den Masters of the Universe. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um ein Hörspiel zu besprechen. Aber das wird erst in der für euch quasi nächsten Folge dann soweit sein. Denn wir haben uns gedacht, wir koppeln noch ein kleines Special aus. Und natürlich auch mit dabei bei diesem Special ist der liebe Dieter, der heute von einem besonderen Ort sendet. Hola, Dieter. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Buenas tardes. Heute kann es sein, Olli, dass meine Worte etwas länger brauchen zu dir nach Österreich, denn ich befinde mich ganz im Süden Spaniens. Ich bin sozusagen quasi fast noch im Urlaub und noch nicht zurück in der Heimat. Aber ich habe mir heute natürlich mein Podcast-Studio hier eingerichtet, damit wir wieder mal ein schönes Review aufnehmen können von einer Masters of the Universe Hörspielfolge. Und heute sind wir nicht alleine, oder?
Nein, heute haben wir wieder Besuch und zwar von einem hohen Herrn quasi. Also zumindest ist es uns eine große Freude, dass er zu uns gekommen ist.
Eine Masters of the Universe Koryphäe, kann man sagen, oder?
Richtig, richtig. Im Hörspiel-Intro haben wir es ja schon geteased. Es ist kein Unbekannter, wie du richtig sagst, im Motokosmos, denn er ist selber ein Master, und zwar ein Webmaster. Und zwar Webmaster der größten und umfangreichsten Masters of the Universe Homepage im deutschsprachigen Raum. Planet Eternia heißt die Homepage und er macht außerdem regelmäßig Podcasts. Er ist Podcaster im Himanischen Quartett und jetzt heißen wir ihn herzlich willkommen, den Manuel. Hallo, Manuel.
Hallihallo. Hallo, Menschenskinder, was für eine Ankündigung. Das klang ja fast schon wie bei Thomas Gottschalk im Wetten, dass. Hallo Olli, hallo Dieter. Ich freue mich sehr, mal hier im Machtschädel mit dabei zu sein. Ich bin tatsächlich einer eurer treuen Hörer. Ich hinke zwar ein bisschen hinterher von der Folgenanzahl her, aber ich höre tatsächlich sehr, sehr gerne euren Podcast und euren Interpretationen und vor allen Dingen natürlich auch, wie so Hörspiele auf euch wirken. Man ist ja dann oft, sag ich mal, so in seiner eigenen Denkweise, in seinem eigenen Kosmos so ein bisschen gefangen und da finde ich es immer wieder erfrischend, so eure Theorien und Gedanken zu den einzelnen Hörspielen zu hören und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute mit euch hier Folge 20, die Rat des Schlangenfürsten, mit euch zu besprechen.
Ja, ganz feine Sache, wobei in dem Fall muss ich mich quasi gleich mal dir ein großes Kompliment machen für deine Homepage, die du oder ihr auf die Beine gestellt habt. Und wir haben uns da schon, muss ich gestehen, sehr, sehr, sehr oft auch bedient in der Recherche. Und großes Dankeschön dafür. Muss gestehen, wir haben euren Podcast oder ich persönlich habe euren Podcast erst im Nachhinein, nachdem wir gestartet sind, auch entdeckt in den Unweiten des Podcast-Universums. Und jetzt höre ich ihn mir auch gerne zur Vorbereitung an. Also wenn dann der eine oder andere Gedanke sogar gleich ist, dann könnte das sogar abgekupfert sein und dafür möchte ich mich natürlich gleich mal entschuldigen.
Keine Sorge, also dafür ist der Planetion ja da, also deshalb machen wir das Ganze ja auch, dass wir da einfach Informationen anbieten, Informationen produzieren, Formate produzieren, wie das Himanische Quartett, um einfach, sage ich mal, da ja sich gegenseitig dann auch auszutauschen, um da verschiedene Formate zu produzieren und Fan zu sein.
Und das macht ihr wirklich großartig. Also wie gesagt, ich höre mir auch euren Podcast gerne an, weil ihr seid ja die wahren Experten. Also wenn Olli und ich so die Fans sind, dann seid ihr die wahren Koryphäen. Unser Ding ist nicht so die Recherche. Wir sind jetzt auch nicht so die Sammler, oder Olli? Und beschäftigen uns mit dem ganzen Franchise, sage ich mal. Unser Ding sind die Hörspiele . Ich denke, freut mich, dass du gesagt hast, dass das auch für euch interessant ist, mal das von uns zu hören, wie wir so die Folgen interpretieren. Und heute können wir es mal gemeinsam probieren, mal sehen, was da dabei rauskommt.
Absolut. Also tatsächlich, wenn ich abends mit dem Hund rausgehe, dann höre ich eigentlich regelmäßig den Machtschädel. Und ich muss sagen, ich bin absoluter Fan auch von eurer Intro-Musik. Ich weiß nicht, wo ihr die her habt, wo die lizenziert ist, aber wenn es da eine Maxi-Version von gibt, so im Bereich von einer Stunde Laufzeit, ich würde sie gerne haben. Ich finde die voll geil. Also das ist sensationell gut.
Ja, das kann ich gerne aufklären. Das hat unser Musikerfreund aus Salzburg selbst für uns geschrieben und eingespielt. Also das ist mega. Der Pipo. Ein Freund von mir aus alten Tagen schon, und der hat für unseren anderen Podcast, der heißt Die rechte und die linke Hand des Podcasts, den findet ihr auf www.derpodcaster.de oder auf der Plattform eures Vertrauens, auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Schaut gern da auch mal rüber, da gibt es viele, viele Helden von früher, die wir da besprechen und über die wir da, meistens ist es so eine Art Biografie, die wir hier abhandeln, auch sehr, sehr interessant. Und da hat er schon für uns die Musik geschrieben. Da war es so angelehnt an die rechte und die linke Hand des Teufels. So ein bisschen Western-Style. Und diese Musik wollten wir ein bisschen eben auf Masters-Hörspiele irgendwie trimmen, aber ein bisschen moderner. Und er hat das aber irgendwie falsch verstanden oder zu spät mitgekriegt und er hat sich gedacht, was würde He-Man hören? Und so hat er es dann geschrieben. Und deswegen ist er doch ein bisschen abgewandelt, aber ziemlich cool und geht ins Ohr, finde ich auch.
Genau. Also da kann ich euch an dieser Stelle sagen, für mich, das ist perfekt. Ändert nichts daran. Mhm. Das ist einfach genial, dieser Song. Hammerhart.
Ich werde es ihm gerne, gerne ausrichten. Er wird sich sicher freuen.
Da wird er sich freuen. Ja, schöne Grüße an den Pipo.
Wer ihn hören will, kann sich gerne mal auch den Europe Part 2 oder Teil 2 anhören. Europe Podcast von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Da hört man ihn als Europe- bzw. Rock-Experten.
Ja, und er spielt ein großartiges Europe-Riff. Unglaublich. Richtig, also richtig, ja. ein Künstler an der Gitarre, unser Pipo.
Ja. Das hört man raus. Ja.
Du, Manu, wir haben ja schon gesagt, du bist der Herr über Planet Eternia. Erzähl uns doch gleich mal ein bisschen was über Planet Eternia und das Imanische Quartett. Wie zum Beispiel kam es zustande, dass ihr Planet Eternia gemacht habt? Seit wann gibt es euch und warst du da von Anfang an dabei?
Ja, also ich bin tatsächlich der Gründer von Planet Eternia, damals sogar noch im Alleingang. Allerdings hat sich relativ schnell dann auch ein Team gebildet und mittlerweile sind wir ja wirklich schon eine Vielzahl von Personen, die regelmäßig an Planet Eternia mitarbeiten und das würde man alleine schon gar nicht mehr bewerkstelligt bekommen. An dieser Stelle einen ganz tollen Gruß und riesengroße Dankeschön an mein ganzes Team von Planet Eternia. Aber wie gesagt, damals online ging das am 30. April 2003. Tatsächlich ist Planet Eternia älter wie Facebook, man mag es kaum glauben. Älter wie YouTube und älter wie Twitter und Instagram. Wir sind jetzt seit über 18 Jahren online und ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir immer noch online sind, trotz der massiven Konkurrenz durch die sozialen Netzwerke. Was ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, aber ich freue mich mega darüber, dass die Webseite noch einen sehr starken Zulauf hat. Sehr viel User dort sind, sich austauschen. Aber wir sind natürlich nestotrotz auch in den sozialen Netzwerken vertreten und haben da unseren YouTube-Kanal, wo Videos hochgeladen werden, Facebook, Instagram, Twitter und alles, was man heutzutage ja braucht irgendwie, gibt es bei uns auch. Aber ja, damals ging das dann tatsächlich online aus einer, ich sage es mal, Idee heraus. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war so ein Jahr zuvor. Da ist mein Sohn, er hat seinen 4. Geburtstag gehabt. Und ich wollte ihm gerne irgendwas Besonderes schenken und da dachte, Mensch, es ist ein Bub, 4 Jahre, da kauft man doch eine Actionfigur. Und ich bin natürlich mit Actionfiguren aufgewachsen, klar, als Kind der 80er Jahre, wie wir ja alle hier, mit Masters. Und habe dann gesagt, Mensch, ich kaufe ihm was Schönes, Masters, logischerweise gab es nicht mehr. Deshalb bin ich bei uns in den hiesigen Laden gegangen und dachte, jetzt kaufe ich mal eine schöne Actionfigur und war bitter enttäuscht. Also wahrscheinlich war ich auch im falschen Laden drin, aber es gab dort nur die Serie Action Man. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, 12-Zoll-Figuren, also doppelt so groß wie die Masters. Aber es gab eigentlich so gefühlt nur 2 Charaktere in 150 verschiedenen Varianten. Und da es nichts Besseres gab, habe ich ihm das gekauft. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, eigentlich habe ich es gemerkt, weniger mein Sohn, dachte ich, boah, die sind voll langweilig. Da muss es doch was Besseres geben. Dann bin ich ja wieder auf He-Man gekommen. Und dann dachte ich mir, okay, dann guckst du halt mal bei eBay, ob du da vielleicht noch ein paar Figuren findest. Und vielleicht, so war noch meine vage Hoffnung, haben sich die Masters-Preise, seitdem ich aufgehört habe zu sammeln, in Ende der 80er Jahre mittlerweile verhundertfacht. Und ich kann mir endlich mal eine eigene Insel kaufen, weil ich das ganze Zeug ja noch auf dem Dachboden hatte. So war es natürlich nicht. Ich bin auch froh, dass ich natürlich nichts verkauft habe. Aber die Preise, die waren meines Erachtens sehr günstig für lose Figuren. Und somit habe ich angefangen, dann ihm seine ersten Vintage Masters zu kaufen, in denen er dann gespielt hat, natürlich auch mit mir zusammen dann gespielt hat. Und dann bin ich mehr und mehr in das Thema Masters reingekommen. Und wie gesagt, so ich als ich bin Informatiker, bei mir muss das alles mal so ein bisschen geordnet sein, strukturiert sein und so weiter. Und deshalb, was macht man da? Man erstellt sich einfach mal eine Datenbank, wo man so alles mal einträgt, was man so an Figuren hat, an Zubehörteilen hat, wie so die ganzen Slogans waren von den Figuren und so weiter und so fort. Und das wuchs dann und wuchs an. Und dann irgendwann kam mir so der Gedanke, warum eigentlich nur für mich? Mhm. Vielleicht ist es für andere ja auch noch interessant. Mach doch eine Webseite davon. So, Webseitenprogrammierung, das konnte ich jetzt aus beruflichen Gründen. Und habe überlegt, was kann ich denn da mal machen? Und dann kam mir so der Gedanke, ja, ich möchte eine Webseite machen über alles von Planeten Eternia. Planet Eternia, ja. So, und das war die Geburtsstunde. So, sofort registriert, planeteternia.de. Und dann ging dann nach doch ein bisschen Aufwand, allerdings dann am 30. April die Webseite online und seitdem gibt es PE, jawohl.
Coole ja. Sache,
ja. Eine sehr coole Sache auf jeden Fall. Und wie seid ihr dann zum Himanischen Quartett gekommen?
Ja, das hat tatsächlich, sag ich mal, in Amerika seinen Ursprung. Und zwar haben wir ja unsere freundschaftlich verbunden, sag ich mal, mit der amerikanischen He-Man-Seite, He-Man.org. Und die haben, ich glaube, da will ich mich gar nicht jetzt festlegen, aber ich sag mal so ein, zwei Jahre vor dem Himanischen Quartett bereits angefangen, einen englischsprachigen Podcast zu machen. Zudem war ich und ein Sammlerkollege, mit dem ich jetzt Plain Eternia auch zusammen mache, der gute Sepp, eingeladen und waren dort in einer Folge mit dabei. Und dann haben der Sepp und ich uns überlegt, Mensch, das wäre doch eigentlich auch was für den deutschsprachigen Raum, so ein Podcast. Das Medium-Podcast war zumindest mal für uns damals relativ neu. Es war grundsätzlich noch nicht so alt. Und haben dann mal gesagt, wir probieren das Ganze mal aus. Und hatten dann so die Idee, so eine Art literarisches Quartett zu machen, wo vier Leute sich austauschen, aber das halt auf He-Man basiert. So. Dieses literarische Quartett gab es tatsächlich eine Sendung bei uns im deutschen Fernsehen. Ich glaube mit Alfred Biolek, wenn mich alles täuscht. Und das war so eine Talkrunde. Und genau das wollten wir dann.
Mit Marcel Reich-Ranitzky.
Zum Beispiel.
Lieber genau, Manuel, das, was du hier sagst über diese Folge, das ist doch absoluter Quatsch.
Ganz genau, ganz genau. Das war der Name, den ich gerade gesucht habe.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, wir machen das auch, aber dann nennen wir das halt das Himanische Quartett.
Ja.
Und die erste Version, also ich sag's mal so, die Folge 0, die gab es tatsächlich nur in Textform. Wir haben die tatsächlich nur in Textform veröffentlicht, aber trotzdem schon das gleiche Prinzip. Mhm. Da waren dann halt vier Personen jeweils mit Namen gekennzeichnet, der dann zu irgendeinem Thema sich ausgetauscht haben. Dann konnte man das wie eine Unterhaltung lesen. Und nachdem wir gemerkt haben, okay, das scheint grundsätzlich mal interessant zu sein, probieren wir das doch jetzt mal wirklich als Audio aufzunehmen. Und das war dann tatsächlich dann auch soweit, dass wir dann am 24. Februar 2011, also uns gibt es jetzt schon 10 Jahre, das Himanische Quartett 10 Jahre, die erste Folge aufgenommen haben und tatsächlich seitdem unterbrechungsfrei alle 2 Wochen eine Episode abliefern und mittlerweile sind wir schon bei Folge 208. Wer hätte das gedacht? Ich damals nicht, aber ich freue mich mega drüber.
Wahnsinn, ja.
Unglaublich. Absoluter Wahnsinn, ja. Und ja, nimmt natürlich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Das merken wir hier ja auch. Ja. Also im Vorgespräch hast du ja gesagt, ungefähr Aufnahmezeit mal 3. Und wenn man dann eben noch ein Hörspiel dazu macht, sowieso mit Recherche und dann Schnitt und so und zusätzlich noch die Homepage im Griff haben und Artikel schreiben und auch da recherchieren. Also ich habe es hier im Handout hingeschrieben, was sagt denn da deine Frau dazu, dass du da dich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt?
Man muss natürlich sich die Zeit natürlich dafür haben und finden. Die Familie steht natürlich an erster Stelle, da kommt natürlich der Beruf und dann kommt das Hobby. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Hobby, was sehr viel Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz, hast du es gerade schon treffenderweise erklärt, macht man das nicht mit 5 Minuten am Tag. Also ich würde mal davon ausgehen, also pro Tag brauche ich bestimmt 1 bis 2 Stunden, wo ich mich irgendwelche Aufgaben übernehme auf Plain Eternia. Sei es mal so Pflege, Programmierung oder Content-Produktion oder sonst irgendwie sowas. Und das mache ich dann tatsächlich dann meistens dann eher in den Abendstunden. Meine Frau die schläft immer relativ gerne und geht dann so 9:30, 10:00 ins Bett. Und dann ist das eigentlich so für mich dann die Zeit, wo ich dann tatsächlich nochmal so 2-3 Stunden dranhänge und mich dann mit diesen ganzen Themen beschäftige, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich dann irgendwie meine Frau jeden Abend alleine lasse und sowas alles. Das ist natürlich auch nicht.
Das kennen wir die da, oder?
Ja. Und natürlich ganz, ganz, ganz großer Pluspunkt, wie gesagt, mittlerweile, dass das Team, das aktive Team von Plain Eternia ja mittlerweile wirklich so zahlenmäßig gewachsen ist, dass wir diese Sachen dann wirklich dann verteilen können auf verschiedene Sachen. Und wir haben jetzt Kollegen, die sich jetzt nur um News und Social Media kümmern. Wir haben jetzt nur Kollegen, die verschiedene Content-Sachen produzieren und so weiter. Und das heißt, selbst wenn ich dann in Urlaub gehe oder auch andere Kollegen in Urlaub gehen, schaffen wir es, dass es trotzdem alles unterbrechungsfrei dann weiterläuft. Und das ist mittlerweile wirklich, es ist Luxus, dass wir das mittlerweile haben, aber ich bin da sehr, sehr dankbar für.
Ist aber alles Hobby, oder? Also
ja, alles Hobby, alles Hobby, ja, ganz genau. Also es ist absolut alles privat, alles Hobby und wir machen das tatsächlich nur zum Spaß, das ganze Thema.
Ja. Okay, ja, wie sich der Podcast entwickelt hat, hast du dann jetzt sozusagen eh schon ein bisschen auch vorweggenommen. Das Team ist von Anfang an so gestanden, oder?
Ich sage es jetzt mal so, zu 85%, ja. Also tatsächlich von Anfang an mit dabei sind der Sebastian, der Sepp und ich. Und unsere Anfangskonstellation war dann noch mit dem guten Toni. Der hat dann allerdings nach einem Jahr aus zeitlichen Gründen aufhören müssen. Und dann wurde er ersetzt von dem Gordon und der ist seitdem auch mit dabei. Mhm. Also die Konstellation steht tatsächlich und dann sind dann eher noch zwei, drei weitere Kollegen dann im Laufe der Zeit noch mit dazugekommen. Aber ich würde sagen, von der mitwirkenden Zahl her und dann von den Personen her sind wir tatsächlich sehr, sehr stabil, ja.
Denn Gordon, seine Stimme ist ja prädestiniert für einen Evil-Character in eurem Spiel.
Also das ist
da muss ich wirklich jedes Mal sehr, sehr lachen.
er hat sogar schon mal irgendeiner Folge sogar, glaube ich, direkt gesagt, irgendwie, dass er hier schon so ein Typecast mit ihm gemacht wird. Er muss immer der Böse sein oder sowas alles. Ja. Aber ich finde auch, er macht das so toll. Das ist immer eine Freude zuzuhören.
Ja, klar. Und ich habe mir ein paar Folgen angehört von euch und da war auch eine dabei, da habt ihr auch Fans oder beziehungsweise Leute aus der Community habt ihr auch manchmal dabei.
Sogar sehr häufig. Ja. Also die ersten 100 Folgen waren tatsächlich nahezu jede Folge ein anderer Gast mit dabei. Das war unser Sendungsprinzip, so, wo wir mit gestartet sind. Da sind wir dann ab Folge 100 dann von abgewichen. Weil es, sag ich mal, das Konzept an sich gut ist, aber es ist immer eine extrem hohe technische Hürde dabei, weil du nie weißt, wie ist der Gast ausgerüstet, von der Aufnahmequalität her, vom Internet her und so weiter. Und ja, man muss natürlich an dieser Stelle natürlich auch, sag ich mal, freundlich formulieren und sagen, nicht jeder ist natürlich auch zum Sprechen für einen Podcast geeignet. Ja. Also wenn natürlich, es gibt Menschen, die sind natürlich ein bisschen stiller, was vollkommen in Ordnung ist. Aber das ist natürlich im Podcast so ein bisschen schwierig und das war dann einfach ein, das wurde einfach zu schwierig technisch. Deshalb haben wir gesagt, ab Folge 100, wir wechseln das ganze Konzept, haben dann eine Stammmannschaft von 5-6 Leuten und tun dann quasi dann aber immer nur 4 rauspicken, so dass dann auch immer noch die Möglichkeit besteht, beispielsweise, wenn ich jetzt keine Zeit habe, dass dann aber trotzdem das Quartett, die 4, dann da sind, aber dann halt in anderer Konstellation.
Und so bringt ihr Abwechslung rein. Ja, ist ja eine super Geschichte.
Auf jeden Fall. Ja, und bevor wir einsteigen, ich habe mir jetzt noch zwei Fragen überlegt für dich. Das Erste, was mich noch interessieren würde, ist dein persönlicher Einstieg in die Masters-Welt. Wir beide sind quasi mit den Figuren und mit den Hörspielen eingestiegen. Und Wie war das bei dir? Bist du da über die Serie reingekommen, über die Comics oder so wie wir? Und was ist so dein Steckenpferd im Moto-Bereich letztendlich?
Also ich wollte diese Frage tatsächlich auch euch stellen. Okay. Jetzt nicht, wie ihr persönlich begonnen habt, sondern welchen Stellenwert haben die Hörspiele denn in Österreich? Mhm. Also ich würde mal fast vermuten, den gleichen wie in Deutschland. Die sind extremst beliebt. Jeder Fan ist damit aufgewachsen. Kabelfernsehen gab es in Deutschland tatsächlich erst ab Mitte, Ende der 80er Jahre, weshalb es mit dem Cartoon sehr schwierig war. Ich habe den Cartoon tatsächlich als Kind gesehen, aber 87, 88 aufwärts ein paar Folgen. Mhm. Um deine Frage zu beantworten, das, was für mich Masters ausmacht, ist in erster Linie die Spielsachen natürlich und die Hörspiele. Das ist das, worauf quasi alles basiert. Du hast die Hörspiele während dem eigenen Spiel dir angehört, du hast sie nachgespielt und so weiter. Ja. Und deshalb, ich bin ein Fan von dem Cartoon, aber nicht in dem Maße, wie wir es jetzt beispielsweise von Amerika her kennen. Bei Amerika ist es genau umgedreht. Die haben in dem Sinne keine Hörspiele gehabt, wie wir sie jetzt hier hatten. Dafür aber den Cartoon, dafür schon seit, keine Ahnung, 1782 Kabelfernsehen, wo dann sowas alles lief. Und deshalb ist das die Hörspiele an sich für mich schon ein ganz, ganz wichtiger Anteil. Und vielleicht dann tatsächlich da noch, um vollends zu beantworten, deine Frage, mein Einstieg selber, kann ich mich noch daran erinnern, ich war 85, muss das rum gewesen sein, war ich mal krank. Wie es so ist, wenn man krank ist, man liegt zu Hause im Bett. Und ein damaliger Freund, der kam vorbei, mich zu besuchen, um mich ein bisschen aufzumuntern, und hat dann aus dem Kaufhaus eines dieser kostenlosen Werbehefte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es die in Österreich damals auch gab. Bei uns gab es dann quasi von Mattel produziert solche kleinen mit Fotos bebilderten Werbehefte, die waren kostenlos, wo dann die Figuren natürlich beworben wurden, aber im Rahmen einer Geschichte, die dann tatsächlich dann passiert ist, wie so eine Art Fanfiction. Mhm. Und die hat er mir vorgelesen und dann war ich auf einmal begeistert von einem muskelbepackten Hühner, der alle rettet und sowas alles. Und da hat das dann für mich begonnen. Und als ich dann irgendwann später dann in der Grundschule mal einen Jungen gesehen habe, der in der großen Pause He-Man und Battle Cat dabei hatte, da wusste ich, das will ich haben. Das ist unbeschreiblich.
Das ist so eine, das Ding, na klar.
So eine Anziehungskraft, das hat das auf mich ausgeübt. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu sammeln, bis letztendlich dann natürlich dann irgendwann Pubertät dann angefangen hat und man Teenager wurde. Aber das war dann Beginn meiner Sammelleidenschaft, die dann, wie gesagt, ein bisschen pausiert hat und ab 2002, 2003, ja, bis heute, dann wieder voll entfacht ist.
Ja, ich denke, das war in Österreich genauso. Also mir ist es genauso gegangen wie dir. Die Fernsehserie habe ich erst viel später gesehen. Da habe ich schon alle Hörspiele dreimal rauf und runter gehört gehabt.
Ja.
Wir haben da auch mit Dennis und Nico darüber gesprochen. Ich glaube, was vielleicht ein Unterschied ist, zumindest ich kenne das so in meinem Bekanntenkreis, also es hat jetzt nicht jeder Masters of the Universe zu Hause. Es war schon so, also ich sag mal, von meinen Freunden aus der Kinderzeit und Jugendzeit, da war es vielleicht so, ja, ein Viertel bis ein Drittel, und das war in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr, zumindest hat mir Nico da so den Eindruck vermittelt.
Würde ich bejahen, also ich glaube, ich kenne keinen Jungen in den 80er Jahren. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, das Geburtsjahr ist da wirklich extrem wichtig. Mein Bruder beispielsweise, der ist 3 Jahre älter, der ist 73 geboren, der hat damit nichts zu tun gehabt. Mhm. Der war dann quasi beim Hype an sich schon zu alt gewesen. Ja. So, ich bin jetzt 76 geboren und war dann halt 85, 9 Jahre alt. Ich würde mal sagen, die ideale Zielgruppe. Und in dem Bereich, glaube ich, gab es keinen Jungen, der nichts mit Masters zu tun hatte. Jeder hatte irgendwas mit Masters gehabt. Mhm. Also das war für Mattel, ja, das Geschäft des Lebens, glaube ich. Mal abgesehen von Barbie und Hot Wheels vielleicht. Also.
Ja, klar, wird auch sehr, sehr schön aufgedröselt in der Netflix Serie oder da muss man jetzt aufpassen, wenn man sagt, in der Netflix-Serie.
Stimmt, haben wir mehrere mittlerweile.
Aber in dieser kurzen Doku, die es da gab und auch immer noch gibt, also wen das interessiert und wer das noch nicht kennt, ich glaube, das ist Spielzeuge, ist, glaube ich, der Überbegriff oder Spielzeuge der 90er oder 80er, irgendwie so. Und da findet man das dann auch, wo es eben um die Entstehungsgeschichte und den Wahnsinnsboom, der eigentlich mehr oder weniger ein bisschen auch zufällig passiert ist, geht.
Ja, natürlich. Ich hatte mal das Glück gehabt, Mark Taylor zu treffen, einer der Gründerväter von He-Man. Und haben wir uns auch so ein bisschen über diese ganzen Entstehungsgeschichten da unterhalten. Und man mag jetzt als Fan immer reflektieren, dass alle damals in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre extremst wohlüberlegte Entscheidungen getroffen worden sind. Ein Meeting jagt das andere und alles wurde konzipiert und bla. Aber oft ist es einfach dann tatsächlich so spontane Entscheidungen, die getroffen worden sind. Die uns heute, sag ich mal, wenig anders kennen, ja, wie die Farbe der Rüstung, die Farbe der Haare, warum ist das so, warum ist das hier, wurde da ewig drüber nachsinniert, nee, das glaube ich gar nicht. Also das war dann tatsächlich dann irgendwie, dass einer gesagt hat, ach, guck mal, das Design hier, nee, gefällt mir nicht, mach die Haare gelb. Gelb, echt? Ja, sieht gut aus. Zack, Ende. 3 Minuten, ja. Thema ist gegessen, aber das ist trotzdem das, was uns heute an der Line tatsächlich so begeistert und ich tatsächlich mich auch sehr, sehr mehr dafür interessiere, zu hören, wie das damals dann war, wie das alles entstanden ist und so weiter. Und ich glaube, es ist tatsächlich immer mit einer Portion Glück verbunden, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt zu haben, mit den richtigen Kanäle zu streuen und so weiter. Und sich dann vielleicht natürlich auch, sag ich mal, den einen oder anderen Hintertür zu bedienen, wie es Mattel damals gemacht hat. Einfach 6, 7, 8 Werbeblöcke zu kaufen, mhm, aneinander zu hängen, was damals noch ging, und dann halt eine Cartoon-Folge auszustrahlen.
Ja, also ich habe mir auch die Werbungen nochmal angeschaut, irgendwie in letzter Zeit auf YouTube, und ich würde ja sofort wieder reinkippen. Ich würde sofort wieder zuschlagen und kaufen. Also
absolut.
Wenn ich
absolut.
Absolut. Mir das anschaue, das ist schon cool gemacht und irgendwie, ja, triggert es einen. Nach wie vor, es ist wirklich so.
Ja. Ja, dann das schreibst ist du mal einen schönen Brief ans Christkind, und wenn du ganz brav bist, dann bekommst du vielleicht wieder Snake Mountain.
Das wäre schön. Hatte ich auch nie.
Ja, ich finde das interessant, Dieter, was du gerade sagst. Tatsächlich beobachte ich das in einer Facebook-Gruppe. Das ist eine internationale Gruppe, und da ist quasi jeden Tag, es vergeht kein Tag, um es so auszudrücken, wo irgendein erwachsener Mann in unseres Alters sich fotografieren lässt im Spielwarenladen und eine aktuelle Moto Origins Castle Grayskull kauft und dann drunter schreibt irgendwie, seit 30 Jahren warte ich drauf, endlich gehört sie mir und sowas alles. Und dann siehst du dieses Leuchten in den Augen. Es sind erwachsene Männer, die selber alle Kinder haben, aber es ist trotzdem diese Begeisterung, die uns, finde ich, also bis heute einfach nicht losgelassen
hat. Auf jeden Fall. Ja, du hast schon gesagt vorher, du hast den Gründer mal gesprochen, und da möchte ich auch die letzte Frage anschließen. Hast du schon mal Interviews mit Sprechern von den Hörspielen, interessiert uns natürlich jetzt in erster Linie, geführt, oder natürlich auch ansonsten mit wichtigen und bekannten Leuten aus dem Motokosmos?
Also so offiziell Interviews tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, ich hatte schon die Gelegenheit, den einen oder anderen zu treffen, wie jetzt beispielsweise den Mark Taylor und auch den einen oder anderen Hörspielsprecher schon. Allerdings, das war dann eher im Rahmen der Grayskull Convention. Mhm. Die Grayskull Convention, die findet ja einmal im Jahr statt. Meistens, sag ich mal so, eher bei uns so im mittleren Deutschland. Aber sehr zu empfehlen, wie gesagt, die ganzen beteiligten Personen geben sich da wirklich extrem viel Mühe, da auch bekannte Personen einzuladen, wie beispielsweise den Anthony DeLongis habe ich mal getroffen, das ist der Schauspieler von Blade aus dem Motorealfilm. Der war mal da, dann verschiedene Comic-Koryphäen, die an den 2000X-Sachen beteiligt waren, beispielsweise mit dabei. James Etock habe ich mal getroffen, das ist ein sehr bekannter Engländer, der sich unheimlich tief in dem Masters-Universum befindet und verschiedene Bücher schon geschrieben hat und so weiter. Also da, ja, trifft man hin und wieder schon den einen oder anderen, eine oder andere Person. Wie gesagt, Empfehlung auf alle Fälle mal, wer Lust auf sowas hat, besucht mal die Grayskull-Con. Die nächste findet jetzt Anfang September statt. Und dann hat man da die Gelegenheit, solche Persönlichkeiten dann tatsächlich dann auch zu treffen. Aber wie gesagt, bei mir war es dann eher so, sag ich mal, im privaten Bereich, dass man sich dann ausgetauscht hat, mal gesprochen hat. Interviews in dem Sinne tatsächlich jetzt weniger. Die gibt es, ich glaube, sogar auch auf unserem Kanal. Aber das haben dann meist dann andere Kollegen dann geführt.
Ja, mittlerweile natürlich nicht mehr so einfach, weil die meisten leider mittlerweile verstorben sind. Aber einige Hochkaräter werden schon noch da, und ja, mal schauen, ob man da auch unsere Finger ausstrecken können und den, weiß ich nicht, Douglas Welbert oder so mal irgendwie vor das Mikro.
Also auf alle Fälle, cool. Empfehlung meinerseits, probiert das aus. Es sind viele da wirklich offen dem Ganzen gegenübergestellt, und du hast natürlich recht, klar, viele sind jetzt leider schon verstorben, aber destotrotz gibt es noch sehr, sehr viele gute, hochgerätige Sprecher von damals, die sicherlich, sagen wir mal, über so eine Einladung dann auch dann freuen würden. Ich finde es gerade witzig, ich muss mich daran denken, ich habe vor ein paar Wochen mit meiner Frau angefangen auf, lass mich überlegen, Amazon war das, glaube ich, Amazon Prime, haben wir uns die Schwarzwaldklinik angeguckt. Diese Krankenhausserie aus den 80er Jahren, haben wir alle durchgebinged, die ganzen Folgen. Und ich war überrascht, wie viele Motu-Sprecher dabei waren. Ist mir als Kind nie aufgefallen, ja. Aber dass ich dann auf einmal, siehst du dann halt irgendeinen Mann durch den Krankenhausgarten da laufen, und ich höre die Stimme und sag, Moment, das ist Peter Passetti. Was macht denn der in der Schwarzwaldklinik? Das gibt's doch gar nicht, ne? Das war nur einer von den Namen. Natürlich Sascha Hehn natürlich vorne mit dabei als He-Man-Sprecher, zumindest mal für diverse Videofolgen. Aber ich kann gar nicht so viel Namen. Karl Walter Dies beispielsweise, sogar eine Hauptrolle gehabt in der Schwarzwaldklinik. Ich glaube, das habe ich sogar gehört. Richtig, richtig. Also wie gesagt, für Masters-Fans und Hörspiel-Fans, würde ich empfehlen, guckt euch auch mal die Serie an, ist witzig, dann auf einmal dann die Stimmen rauszuhören. Mhm. Okay, cool. Sehr schön.
Ja, es geht um die Weiten des Universums und trotzdem ist der Kosmos relativ klein damals, ja, vor stimmt. allem im deutschsprachigen Schauspiel- ja. und Sprecherraum. Richtig, absolut.
Aber auch das, finde ich, erklärt auch so ein bisschen, man, wie gesagt, man mag sich dann vorstellen, oh, das ist so eine Megaproduktion, Masters und wir holen uns da die besten Sprecher und führen ewig Verhandlungen und sowas. Das glaube ich auch nicht. So, das sind ganz normale Menschen, die wollen ihr Geld verdienen. Letztendlich ist es denen wurscht, ob die da jetzt einen Mossman sprechen oder Bibi Blocksberg sprechen oder sonst irgendwie sowas. Es ist ihre Aufgabe, da als Synchronsprecher zu fungieren. Und ich glaube, da hat niemand dran gedacht, dass sich 40 Jahre später erwachsene Männer immer noch darüber unterhalten. Also.
Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und das war ja damals wirklich das sozusagen der Kreis der Synchronsprecher genau. In dieser Zeit, der war jetzt auch nicht unendlich, sondern da waren viele gute Sprecher und da hat man sich natürlich bedient, ja, klar.
Exakt, ganz genau.
Genau.
Ganz
genau. Ja, zu unserer Freude, weil wie gesagt, wir sind ja große Fans von eigentlich fast allen, die hier mitsprechen in den Europa-Hörspielen. Genau, und die Begeisterung, von der du gesagt hast, Manuel, genau die packt uns ja auch immer wieder, wenn wir uns in der Vorbereitung für unseren Podcast wieder mal so eine Hörspielfolge anhören. Und ja, dann hätte ich gesagt, lasst uns mal in die Folge reinstarten.
Sehr gerne.
Start mal rein. Ich möchte nur ganz kurz noch die Leute abholen und sie noch mal animieren, gerne hier sich auch mit ihren Kommentaren zu verewigen. Ihr findet uns ja auch auf YouTube und ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram und Facebook oder auf Skeletor.at. Auf der Webseite, wo unser Feed liegt, könnt ihr auch kommentieren. Wir lesen alles, wir freuen uns, wir sind interessiert über eure Meinung oder an eurer Meinung und macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn viele verschiedene Meinungen zusammentreffen. Und genau, wenn man da sich austauscht.
Wenn wer einen guten Plan hat für Evil Olli und Evil Dieter, wäre es bitte einfach posten in der Kommentarsektion.
Oder so, ja. Ja, und wie gesagt, schaut gerne auch mal bei die rechte und die linke Hand des Podcasts vorbei und natürlich sowieso beim Himanischen Quartett und auf planeteternia.de. Ja, lieber Manuel, vielen, vielen Dank für deine interessanten Einblicke in die Masters-Welt und auch in die Masters-Hörspiel-Welt. Wir bleiben ja noch ein bisschen beieinander, haben wir gesagt. Wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge für den Klassiker Machtschädel auf. Wir werden jetzt noch die Rache des Schlangenfürsten miteinander besprechen, wo wir dich dann nochmal begrüßen dürfen. Und ja, an dieser Stelle haben wir aber gesagt, mach mal einen Schnitt. Wir haben das auch erst jetzt spontan entschieden, dass wir einen Zweiteiler draus machen sozusagen. Also von daher, danke dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für das Interview und freue mich jetzt dann auf die Besprechung vom Schlangenfürsten. Dieter, ich gebe dir nochmal das Wort.
Da freue ich mich auch schon drauf, ja. Also wie gesagt, wir haben ja mit Manuel eine Koryphäe dabei. Das wird sicher spannend, liebe Hörer da draußen. Da werden wir viele interessante Einblicke und Interpretationen gewinnen. Freue mich drauf.
Ja, an dieser Stelle auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zu diesem Interview. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich jetzt schon, dass ich in der nächsten Folge auch mit dabei sein werde. Was das für uns bedeutet, natürlich, dass wir jetzt weiter aufnehmen werden. Und das heißt, die Rache des Schlangenfürsten.